Der beste Sender in Ulm. Der beste Sender in Ulm.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Eine Stunde mit alle vier Wochen. Die wissenschaftliche Sendung für euch auf der 102,6 Megahertz. Am Mikrofon jedes Mal Frank Rieddorf. Und dieses Mal haben wir einen Gast, wieder mal einen Gast von der HNU in Neu-Ulm. Mit einem neuen Studiengang und ich begrüße sehr herzlich den Herrn Professor Dr. Elmar Steurer von der HNU in Neu-Ulm. Herzlich willkommen, Herr Steurer.
Ja, Herr Rieddorf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und Näheres über unseren neuen Studiengang Wirtschaftskriminalistik erzählen zu können.
Klingt sehr, sehr spannend. Bevor wir zur Wirtschaftskriminalistik kommen, vielleicht noch mal eine kurze Vorstellung Ihrerseits, was Sie so alles gemacht haben, bis Sie dann an die HNU gekommen sind. Und da haben Sie ja auch schon diverse Stellungen durchlaufen, glaube ich, oder?
Ja, in der Tat. Also mein Name ist Elmar Steurer. Ich bin an der HNU seit 2011, um genauer zu sein, seit 1.1.11, lässt sich einfach merken. Und angefangen, bin da immer noch zuständig, habe ich als Professor für die Lehrgebiete Finanzen und Controlling. War dann von 2013 bis 2017 Vizepräsident für Forschung. Danach dann Dekan für die Fakultät Wirtschaftswissenschaften, im Anschluss dann wieder Vizepräsident für Forschung und Internationalisierung und seit jetzt knapp einem Jahr bin ich Mitglied in der Hochschulleitung und zuständig für die Internationalisierung. Ganz einfach, weil die Internationalisierung für die Hochschule Neu-Ulm als International Business School einen hohen Stellenwert genießt.
Wie kommt man jetzt von der Internationalisierung zur Kriminalistik? Das, weil der neue Studiengang ist ja Wirtschaftskriminalistik.
Richtig. Also jetzt kann man natürlich sagen, da vielleicht halt haben internationale Geschäfte irgendwie was mit kriminellen Vorgehen zu tun. Das ist aber jetzt hier, kann ich jetzt klar sagen, nicht der Fall, sondern es ist ein ganz einfacher Grund. Ich werde Studiengangsleiter dieses neuen Studiengangs sein. Der startet ab Herbst diesen Jahres. Zum Wintersemester 25/26 werden wir zum ersten Mal den Bachelor-Studiengang Wirtschaftskriminalistik an der HNU anbieten. Und wie es üblich ist bei allen Studiengängen, gibt es verschiedene Funktionen, die von den Professoren im Rahmen der Selbstverwaltung übernommen werden. Und eine wichtige Funktion ist die Studiengangsleitung. Mhm.
Warum eigentlich gerade jetzt führen Sie das ein? Gibt es gerade eine steigende Bedrohung und Sie müssen dem entgegenkämpfen oder hat es eher HNU-intern taktische Gründe?
Ja, gute Frage. Ne? In der Tat, jetzt ist es so, wir beschäftigen uns mit neuen Studiengängen, wie alle Fakultäten an allen deutschen Hochschulen, ständig und kontinuierlich. Also will heißen, wir haben da einen gewissen strategischen Ansatz und auch einen operativen. Und jetzt aus strategischer Sicht war dieses Thema Wirtschaftskriminalität schon seit einigen Jahren auf der Agenda gestanden. Ich hatte es erwähnt, ich war von 2017 bis 2020 Dekan in der Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Damals hatten wir schon ein Strategietreffen. Und damals landete dieser Studiengang auf einer internen Rangliste auf Platz 2 hinterm Studiengang Wirtschaftspsychologie. Wirtschaftspsychologie ist das jüngste Kind an Studiengängen der Fakultät und war sehr erfolgreich. Also muss man sagen, wir denken jetzt auch mittlerweile dran, den Bachelor-Studiengang Wirtschaftspsychologie um den Master zu erweitern. Und bevor wir das aber machen wollten, haben wir gedacht, wir brauchen jetzt nochmal einen weiteren Bachelor, einfach um in die Breite zu wachsen. Und jetzt kann man sagen, okay, dann nehmen wir den Platz 2 aus dem Strategietreffen vor jetzt 5 oder 6 Jahren. Nö, so war es nicht, sondern wir haben uns nochmal zusammengesetzt, ein weiteres Strategietreffen gemacht. Und da war dann einheitlich die Meinung unter den Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist die Zeit reif für Wirtschaftskriminalistik. Sicherlich auch eingefärbt über aktuelle Vorgänge, wenn man so will, in der Wirtschaft. Ich würde mal sagen, der Wirecard-Skandal, der lässt da grüßen und hat ja auch offengelegt, dass es sowas wie einen weißen Fleck in der Betriebswirtschaft gibt. Und genau diesen weißen Fleck wollen wir hier mit dem Studiengang Wirtschaftskriminalistik schließen.
Sehr schön. Zu der internationalen Bedeutung und Tragweite kommen wir danach. Jetzt bleiben wir mal bei dem Studiengang erstmal am Anfang. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ist es jetzt eher so ein Jura oder BWL oder Kriminalistik oder pathologisch geprägtes Studium? Oder ist es so ein kompletter Mix von allem? Oder gibt es da schon so eine Hauptrichtung, die dem zugrunde liegt?
Also die Vermutung des Mixes, da liegen Sie richtig. Und jetzt auch hier wollen wir mal einen Rückblick machen, wie sind unsere Studiengänge an der Fakultät strukturiert. Grundsätzlich im Kern gibt es die Betriebswirtschaft und die wird dann ergänzt um, ja, wenn man jetzt so will, aus akademischer Sicht um ein interdisziplinäres Fachgebiet. Das allererste Beispiel war der Wirtschaftsingenieur, den wir schon ja, vor 15 Jahren gestartet haben, zusammen mit den Kollegen von der Hochschule Ulm. Das zweite Beispiel eben die Wirtschaftspsychologie. Und genau in dieser Tradition ist auch die Wirtschaftskriminalistik zu sehen. Jetzt, um es einfach zu machen, wie ist der Mix? Zwei Drittel ist Betriebswirtschaft mit Fokus dann auf Finanzen, Controlling und Jahresabschluss. Und ein Drittel sind dann tatsächlich Fächer aus der Kriminalistik.
Haben Sie dann Experten von der Polizei dazugezogen oder haben Sie sich das kriminalistische Wissen angeeignet oder wie muss ich mir das vorstellen?
genau so, wie Sie es jetzt vermutet haben, und nicht nur von der Polizei, sondern auch Experten von Aufsichtsbehörden, ne, der BaFin beispielsweise, Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen. Auch die werden gern nach Neu-Ulm kommen und dort sich in den Studiengang einbringen. Genau so haben wir das gemacht. Wir haben eben gesagt, wir wollen diese uns fremde Lücke Kriminalistik mit Experten aus der Praxis schließen, aus zwei Gründen. A, um möglichst praxisnahes Wissen den Studierenden vermitteln zu können. Und B, um auch möglichst über die externen Experten internes Know-how aufzubauen, sodass wir dann später eventuell darüber nachdenken können, dort dann tatsächlich eine Professur auszuschreiben.
Wie würde man das jetzt abgrenzen, Wirtschaftskriminalistik? Ab wann ist es denn keine normale Kriminalistik? Wenn ich Ihnen jetzt den Geldbeutel klaue, ist es ja noch der normale Diebstahl. Wo beginnt die Wirtschaftskriminalistik? Liegt es an einer gewissen Höhe des Betrages, um den wir reden? Oder ob das dann organisiertes Verbrechen ist? Oder kann man das irgendwie definieren, dass man es abgrenzt von restlichen Straftaten?
Ja, also ich würde so sagen, es ist sicherlich die Frage der Größenordnung ist da entscheidend. Das zweite Charakteristikum, es ist typischerweise eine Gruppe von Personen in einem Unternehmen, die sich zusammenschließen und letztendlich, ich meine, das zieht sich durch alle Fälle der Wirtschaftskriminalistik durch. Es geht um Betrug. Es geht um Betrugsfälle, die sich im Unternehmen entwickeln und die dann plötzlich eine Größe ja, entstehen lassen, die bestandsgefährdend für das Unternehmen wirken.
Jetzt gehen wir mal voraus. Der beginnt ja erst im Wintersemester. Das heißt, der erste Abschluss ist jetzt noch nicht so ganz greifbar in der Nähe, aber Sie haben sich ja sicherlich Gedanken gemacht. Wie würde denn dann, wo sind die dann besonders geschult, die Studierenden, und was wäre dann das Berufsfeld danach, wenn die fertig sind?
Ja, also besonders geschult sind sie genau in dieser Kombination. Kriminalistik, ich sag's jetzt mal ganz anschaulich, so als Kommissar Spürnase unterwegs zu sein, wenn man jetzt das irgendwie von Kriminalserien ableiten kann. Ich meine, ich nenne jetzt da mal hier den Rechtsanwalt Borchert aus der Zürich-Krimiserie. Wenn Sie die kennen, denke ich, das ist ein, sagen wir, gutes Beispiel dafür, der eben mit einem gewissen Maß an Inspiration und Intuition an die Fälle herangeht und versucht, Hintergründe und vor allem Motivationen für die der beteiligten Akteure aufzuspüren, warum die dann kriminell werden und wie eben die ganzen Ursachen sind. Ich denke, das ist genau das, worum es da geht. Ergänzt mit quantitativen Methoden. Und mit quantitativen Methoden sind da natürlich jetzt in der Zeit in allererster Linie mit Methoden der künstlichen Intelligenz zu sehen. Will heißen, die Studierenden lernen hier die entsprechenden Instrumente, den Werkzeugkasten aus der künstlichen Intelligenz kennenzulernen, um sogenannte forensische Vorgänge, Kontobewegungen, Umsatzverbuchungen bei den Firmen entsprechend als verdächtig einstufen zu können. Ja, also das muss man sagen, das gehört dazu. Gehört viel quantitatives Rüstzeug dazu, Analysemethoden kennenzulernen, Statistik, eben entsprechende Kompetenzen zu erwerben. Aber dann am Ende geht es dann tatsächlich auch darum, mit entsprechenden Beispielen auch ein gewisses Maß an Inspiration, an ja, Intuition zu entwickeln.
Also ist dann schon auch die klassische Ermittlungsarbeit Thema?
Das wäre der Fall. Ich meine, Sie hatten ja vorhin auch angesprochen, das Berufsfeld. Das Berufsfeld sind wir in allererster Linie bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und jetzt nicht nur bei den großen vier, bei den PricewaterhouseCoopers, KPMGs, EYs und Deloitte als Beispiel, sondern auch bei mittelgroßen und kleineren Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Weil da hat sich ja genau in den letzten Jahren gezeigt, da gibt es schon so etwas wie einen blinden Fleck. Ja, Wirecard war bis zum Schluss, bis zwei Wochen vor dem Skandal, wenn Sie so wollen, noch testiert von den Wirtschaftsprüfern als sauber und unschuldig. Und da muss man sagen, da gibt es eben Potenzial, eben auch innerhalb der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und auch großes Interesse, solche Kompetenzen bei ihren Nachwuchsleuten entsprechend sehen zu können und auch entwickelt zu haben.
Also liegen dann die Tatorte sozusagen in den Firmen und in den Unternehmen in dem Falle?
Das wäre jetzt genau unsere hauptsächliche Erwartung und Stoßrichtung fürs künftige Berufsfeld. Ja, die Absolventen und Absolventinnen sind in der Lage, entsprechend sich in der Wirtschaftsprüfung einzubringen, müssen dann natürlich auch verstehen, was ist ein Jahresabschluss, was sind Planungsinstrumente in einem Unternehmen, was ist ein internes Kontrollsystem eines Unternehmens, wo sind eben, und jetzt kommen es eben die mit Wirtschaftskriminalistik, wo sind dann entsprechende Schwachstellen oder auch Potenziale in den internen Kontrollsystemen, die dann eventuell diese Art von Betrugsfällen begünstigen.
Jetzt haben Sie gerade eben die KI schon angesprochen. Wir hatten ja vor zwei Sendungen Ihren Kollegen, den Herrn Kolb, da. Gibt es da schon Ideen, wo Sie die KI einsetzen? Hilft ihr dann einfach, die Zahlendickicht zu durchforsten und pickt mir welche raus? Oder gibt es da schon konkrete Ideen, was gerade die KI jetzt in diesem Studiengang machen kann?
Gut, KI ist ja eben entwickelt und kommt aus der Mustererkennung. Ja, Mustererkennung, und da geht es eben jetzt vor allem darum, welche Muster an Daten deuten darauf hin, dass hier betrügerisches Vorgehen bei einem Unternehmen eventuell zu erwarten sind. Das ist die Frage. Also mit anderen Worten, Mustererkennung kombiniert mit Statistik, da soll die KI helfen, entsprechende Vorgänge frühzeitig im Sinne eines Frühwarnsystems aufzuspüren.
Jetzt haben Sie Wirecard angesprochen, dass die zwei Wochen vorher noch den grünen Stempel bekommen hat. Sind die aktuell die Wirtschaftsprüfer auf dem Auge blind oder ist es einfach zu komplex oder sind die einfach nicht in diese kriminelle Richtung, orientieren die sich da gar nicht?
Ja, ich denke, also Wirecard war ganz klar, das war der Schuss vom Bug. Und ich denke auch, ich meine, auch die Wirtschaftsprüfer sind ja von jeher, haben eine skeptische Grundeinstellung in ihrem Beruf und wollen das ja auch verhindern. Ja, keine Wirtschaftsprüfungsfirma ist stolz darauf, sowas frühzeitig nicht gesehen zu haben, sondern es ist ganz klar, also jede Wirtschaftsprüfungsgesellschaft will ja genau diese Fälle möglichst frühzeitig spüren und vor allem auch möglichst frühzeitig die entsprechenden Organe in den Unternehmen zu informieren, beispielsweise bei den Aktiengesellschaften, den Aufsichtsrat da in die Diskussion zu gehen. Und die Frage ist eben, mit welchem Argumentarium? Und da genau da kommen, das ist eben so die Erwartung, dass hier über den Studiengang Wirtschaftskriminalistik die Studierenden die Kompetenzen erwerben, das Argumentarium zur Diskussion über mögliche Betrugsfälle frühzeitig zu erwerben und dann eben auch entsprechend in die Debatte mit einzubringen können.
Jetzt ist die HNU ja generell für ihre Praxisnähe und die Zusammenarbeit mit Unternehmen bekannt. Wird es das in dem Fall auch geben? Also schleusen Sie Ihre Studenten schon im Grundstudium in irgendwelche Firmen ein, die dann investigativ tätig werden? Gibt es irgendwelche Kooperationen in Bezug auf Praxisnähe?
Ja, das wollen wir eben genau über unsere externen Referenten machen. Mhm. Die eben, wo wir dann ganz gezielt sagen, ja, da gibt es jetzt die entsprechenden Möglichkeiten, dass sie da entsprechend Praktika macht, um dann frühzeitig auch auf entsprechende Fälle zu gehen. Natürlich muss man eines sagen, das ist ja alles immer auch im sehr vertraulichen Bereich. Und das muss sich dann natürlich auch im Laufe der Zeit das gewisse Vertrauen entwickeln, dass wir dann unsere Praktikantinnen und Praktikanten entsprechende Aufgaben übergeben kann, um dann auch die entsprechende Diskretion zu wahren. Also es sind ja jetzt auch nicht jetzt nur die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, das soll jetzt auch nicht ins falsche Licht gehen, sondern wir haben ja auch hier gerade eben in der Ulmer Region größere Anwaltskanzleien, die auch die eben im Bereich der Compliance aktiv sind und auch hier alles, was mit Compliance zu tun hat, auch hier sind die, denke ich, die Absolventen und Absolventinnen des Studiengangs Wirtschaftskriminalistik mit offenen Armen willkommen.
Ist dann auch nicht nur die Unternehmen, sondern auch Staatsanwaltschaft und Polizei ein Ansprechpartner?
Kann ich mir durchaus vorstellen, durchaus. Das setzt natürlich auch eine gewisse Offenheit der entsprechenden Institutionen, der entsprechenden Behörden voraus. Ich denke auch, jetzt sage ich mal zum Berufseinstieg wohl nicht direkt, aber ich denke, der Einstieg ist dann typischerweise über eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die spätere berufliche Laufbahn kann sehr gut sich dort Richtung Aufsichtsbehörden oder eben auch entsprechende Stellen in der Polizei weiterentwickeln.
Für wen ist es der Studiengang zu empfehlen? Oder gibt es so gewisse Sachen, muss ich sagen, ja, für die und die wäre das gut? Gibt es irgendwelche Eigenschaften, die man mitbringen soll? Oder wo man sagt, ah, für den ist es eher weniger? Wie ist das so designt?
Ja, also ich denke, wichtig ist die Grundeinstellung der Studierenden. Und die Grundeinstellung ist tatsächlich die der Kommissar Spürnase. Will heißen, wir suchen junge Menschen, die neugierig darauf sind, investigativ tätig zu werden. Sie hatten ja vorhin den Begriff gebracht, genau das ist wichtig. Und investigativ tätig zu sein, ist ja nicht einfach. Ja, man stellt sich ja gegen den Mainstream, wenn man so will, gegen die große Welle. Und man muss wirklich bewusst dann auch seine Meinung vertreten können, bewusst kritisch hinterfragen, auch wenn jetzt im Prinzip alle dagegen sind und manchmal ja solche Personen als Geisterfahrer, wie auch immer, beschimpft und bespuckt werden. Also ich denke, auch hier ist der Wirecard-Skandal ja ein schönes Beispiel. Die verdächtigen Vorfälle sind ja schon frühzeitig entsprechend postuliert und formuliert worden von der englischen Zeitung Financial Times, regelmäßig in den Wind geschlagen worden, weil es eben nicht ins Narrativ passt, dass wir ein tolles deutsches Fintech haben. Und genau das ist die große Herausforderung, dran zu bleiben, eine kritische Grundeinstellung zu haben, auch eben auch eine skeptische Grundeinstellung, wie sie eben beim Wirtschaftsprüfer ohnehin vonnöten ist, und dann eben mit quantitativen Methoden entsprechend argumentativ gut arbeiten zu können.
Aber natürlich schon ein Faible für BWL, weil Sie sagen, wenn man die Bilanz nicht versteht, kann man schlecht in dem Genre investigativ tätig werden. Natürlich.
Absolut, absolut, ja. Das ist ganz klar. Also ich meine, das ist das Rüstzeug, das, da haben wir auch gesagt, wir machen 2/3, ist BWL, 1/3. Kommen eben dann sind diese kriminalistischen Fächer, und bei den kriminalistischen Fächern sind ja dann auch die KI-Methoden mit dabei. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir hier jetzt Kriminalpsychologie machen, sondern es ist auch wirklich jetzt, wenn man so will, die reine quantitative Statistik auch mit eines der Gebiete, die hier vermittelt werden. Aber ja, also wie eine gute Bilanz aussehen sollte und eine entsprechende Gewinn- und Verlustrechnung, G&V, Bestandteile, Jahresabschluss, auch was ein Anhang ist, wie ein Lagebericht auszusehen hat, das gehört dazu. Das ist schlichtweg notwendig, um überhaupt dann später entsprechende Vorgänge überhaupt mal erst zu identifizieren und zu erfassen zu können. Vielleicht auch noch ein Punkt, der hier gut reinpasst. Wir sparen jetzt bisher immer nur von internen Betrugsfällen. Es geht auch um Geldwäsche. Also es geht auch bei der Wirtschaftskriminalistik um Geldwäsche. Das wäre jetzt eben vor allem auch da die Behörden, Finanzaufsicht und Polizei, die dahinter sind. Auch hier werden entsprechende Kompetenzen vermittelt, die eben in den Bereich reingehen, Compliance und Geldwäsche.
Was ist man denn, wenn man fertig ist? Wie nennt man sich dann am Ende des Studiums?
Dann nennt man sich Bachelor Wirtschaftskriminalistik.
Okay, so krass.
Und das Schöne ist, wir sind derzeit damit einzigartig in Deutschland. Es gibt keinen weiteren Vollzeit-Bachelor- oder Masterstudiengang einer deutschen Hochschule oder Universität, die es solch einfach anbietet.
Das ist ja schon mal sehr schön. Wenn man jetzt unsicher ist, Sie haben ja natürlich eine Studienberatung, gehe ich mal davon aus, also unabhängig von Ihrem neuen Studiengang gibt es ja eine Studienberatung. Wo kann man sich das speziell über diesen Studiengang jetzt noch informieren, wenn man da jetzt Interesse dran hat?
Ja, das wäre dann in, ja gut, also Sie haben es gesagt, der Studienberater, ich kann dann auch nur auf die Messen verweisen, die wärmsten sogar, weil wir werden jetzt mit dem Kollegium aus der Fakultät gerade bei den Messen in der Region präsent sein und freuen uns auch über entsprechende Fragen. Ansonsten, der Studienberater Marc Hensch, der wird die entsprechenden Interessentinnen und Interessenten dann auch an die zuständigen Kollegen weiterleiten. Gut, meine Person ohnehin, ich bin ja jetzt hier auch am Mikrofon, eben als Studiengangsleiter und ich stehe da gern mit weiteren Informationen dann ja, auf Einzelbasis zur Verfügung.
Wir sind ja zeitig dran. Die Bewerbung beginnt ja ab 15. Mai, wenn ich richtig informiert bin. Können Sie Studierende bewerben?
So ist es, genau so. Da ist der Startschuss und gut. Bewerbungsende, ja, das ist, jetzt würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal von Ende Juli aus, aber eines ist auch, muss man jetzt auch hier sagen, jetzt zum Start hinweg ist dieser Studiengang nicht zulassungsbeschränkt. Das heißt, alle, die sich jetzt rechtzeitig einschreiben bis zur Deadline, die wird dann Ende Juli sein, wird dann auch bekannt gegeben, werden dann auch im Studiengang akzeptiert, sofern sie die formalen Anforderungen erfüllt haben.
Obwohl Sie einzigartig in Deutschland sind, rechnen Sie nicht mit so einem riesengroßen Run, dass Sie dann sagen, wir müssen dicht machen, weil einfach zu viele dann gekommen sind.
Ja, es gilt genau die Auflage für neue Studiengänge, die müssen so gestartet sein, dass sie nicht zulassungsbeschränkt sind. Und daher deshalb, jetzt heißt es jetzt einfach mal, jeder ist willkommen.
Okay, gut. Und der Einsatzbereich, haben wir schon gesagt, wird dann vermutlich entweder bei Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, großen Gesellschaften, Anwaltskanzleien oder auch, kann man sich ja bestimmt auch vorstellen, in der Justiz oder als unabhängiger Experte. Das ist ja, denke ich mal, ein Hauptproblem, jetzt wenn wir jetzt mal an die Staatsanwaltschaft denken, das technische Know-how überhaupt zu haben, Anklageschrift zu schreiben. Da muss ich ja erstmal wissen, was kann ich dem überhaupt jetzt anheften, wo kann ich eintragen. Das schafft ja der normale Staatsanwalt inhaltlich gar nicht, denke ich mal, ne?
Absolut, also ich denke auch hier gibt es dann auch eher das Berufsfeld, sehe ich dann, was Sie jetzt anschneiden, bei Beratungen, die dann von den entsprechenden Behörden mandatiert beauftragt werden, um entsprechend hier das Argumentarium zu liefern. Also auch da ist klar, ich meine jetzt so direkt einen Juristen kann natürlich jetzt hier unser Bachelor Wirtschaftskriminalistik nicht ersetzen. Das ist keine Frage, aber eben über Beratungen, die denke ich auch hier dieses Geschäftsfeld in der Zukunft stark ausweiten werden. Da würde ich sagen, da besteht großes Potenzial. Warum bin ich der Meinung, dass auch Beratungen sich stark auf dieses Geschäftsfeld konzentrieren werden, also Aufdeckung von wirtschaftskriminellen Vorgängen? Ganz einfach, weil ich denke, das ist fast jetzt so eine der Begleiterscheinungen im digitalen Zeitalter. Die Digitalisierung schreitet weiter voran und da haben wir auch gesehen, manches erfolgt eben digital. Die Kriege werden im Cyberraum geführt und Ähnliches ist auch hier festzustellen. Ja, also keiner geht jetzt mehr irgendwie groß auf die Marktplätze und versucht irgendwie Passanten die Geldbörse aus der Manteltasche zu ziehen, sondern das läuft eher im Hintergrund eben über den Cyberspace und da geht es eben darum, entsprechend auch gerüstet zu sein. Ja, also es hat auch viel mit IT-Sicherheit dann am Ende zu tun. Also in die Richtung, in diese Berufsbilder, da sehe ich auch viel Potenzial für unsere Absolventinnen und Absolventen.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind unique in Deutschland, das heißt, es gibt es dann nur in Neu-Ulm diesen Studiengang. Aber das macht natürlich für Sie das etwas schwieriger. Sie konnten sich jetzt an nichts orientieren. Oder gibt es das im Internationalen, sind uns andere Nationen da voraus, was das betrifft? Und da haben wir schon eher in diese Richtung gedacht.
Ja gut, unser Fokus war jetzt ganz einfach auf den deutschsprachigen Raum, ja, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wir sind jetzt eher wirklich so jetzt aus dem Team der Fakultät, dem Kollegium da herangegangen, haben gesagt, welche Kombination Betriebswirtschaft plus weiterer Fachbereich ist interessant. was wir auch gut intern mit unseren Kapazitäten stemmen können. Das ist ja auch immer wichtig. Ne? Und da ist es tatsächlich so, dass wir eben zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben im Umfeld Finanzen und Controlling, die sich dann eben auch zeitgleich in den neuen Studiengang einbringen können. Ja.
Gut. Machen wir jetzt hier mal eine ganz kurze Pause mit dem Herrn Professor Dr. Elmar Steurer. Er stellt uns gerade den neuen Studiengang Wirtschaftskriminalistik der HNU in Neu-Ulm vor, den man ab dem Wintersemester diesen Jahres begleiten kann und ab dem 15. Mai kann man sich bei der HNU bewerben. Ganz kurze Pause, gleich geht's weiter mit dem Herrn Steurer. So, zurück eine Stunde mit dem Herrn Professor Dr. Elmar Steurer. Er ist der Leiter von dem neuen Studiengang Wirtschaftskriminalistik hier in Neu-Ulm, der dann unique in der HNU in Neu-Ulm stattfinden wird. Haben wir im ersten Teil ja schon besprochen. Da sind wir jetzt ein bisschen auf den Studiengang eingegangen, wie Sie den konzipiert haben. Jetzt ist mal so die ganz allgemeine Frage. Der Studiengang kommt natürlich nicht zustande, wenn es nicht nötig wäre, sage ich mal. Es muss ja eine gesellschaftliche Relevanz oder Druck oder öffentliche Meinung geben. Ist es in letzter Zeit so stark nach oben gekommen? Gab es das schon wieder oder sind es einfach zwei, drei spektakuläre Fälle so der Auslöser, dass man da auf diesen blinden Spot einfach mal drauf schaut?
Ja, ich denke in der Tat, ich meine, das hat sich jetzt auch nicht nur eben wegen Wirecard ergeben. Der Bedarf an diesem Berufsprofil. Ich meine, in Deutschland, da hatten wir ja schon, eigentlich die Mutter aller wirtschaftskriminellen Fälle. Das war die Firma Flotex in Karlsruhe. Und ich meine, alle, die sich da interessieren dafür, kann ich auch nur den Film empfehlen. Es ist verfilmt worden. Big Money, ja, das ist die Verfilmung dieses Falles der Firma Flotex. Es war zur Jahrtausendwende, Ende der 90er Jahre, Karlsruher Unternehmer mit Manfred als Vorname und eben daher doppeldeutig jetzt die Namensgebung Big Money, ja, im Film. Und seitdem würde ich mal sagen, das war eigentlich so die Initialzündung für alle Wirtschaftsprüfer, sich da mal mit der Thematik intensiver zu befassen und auch da überhaupt ein gewisses Gespür zu entwickeln. Und ich denke, jetzt kommt eben mit dazu die Digitalisierung schlichtweg. Ja, weil auch bei Wirecard ist ja auch so, ist ja auch ein Fintech-Unternehmen, also auf der Welle der Digitalisierung nach oben geschwommen. Und da gibt es neue Arten von Betrugsfällen, die eben mit konventionellen Methoden schwer aufzudecken sind. Und da sehe ich jetzt eben die große Chance, auch für uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften sich da einzubringen und entsprechende Kompetenzen interdisziplinär zu vermitteln.
Für alle, die jetzt nicht vielleicht so drin sind mit dem Wirecard, können Sie das mal so ganz grob umreißen, jetzt ohne in die Tiefe zu gehen, was so dahinter steckt, wie die Vorgehensweise war, dass man da mal reinkommt?
Ja, also da muss ich sogar sagen, da war jetzt der Wirecard ähnlich wie der Flotex, eine Vielzahl von Konzerngesellschaften, wo dann interne Umsätze aufgebläht wurden. Also Geschäftsmodell Wirecard waren ja einfach möglichst viel Umsätze zu generieren und dann wusste jeder externe Analyst, ja, jeder Umsatz bedeutet eine bestimmte Provision für Wirecard als Zahlungsdienstleister. Nur aber, wenn das natürlich nur interne Transaktionen waren zwischen Wirecard Gesellschaft X, Wirecard Gesellschaft Y, dann wird natürlich kein Gewinn erzielt, sondern nur der Umsatz aufgebläht und nach außen wird es dann, ja, dargestellt, als ob hier der große Gewinn gemacht wird. Und das ist natürlich jetzt genau der Punkt, wo man eben sagen muss, okay, hier gibt es Möglichkeiten, entsprechende Täuschungen vorzunehmen, systematische Täuschungen vorzunehmen und auch ein typisches Kennzeichen von den meisten Fällen in diesem Bereich sind weit verzweigte Konzerngesellschaften. Die müssen nicht in vielen verschiedenen Ländern ihren Sitz haben, sondern können auch in einem Land sein, aber eben in verschiedenen Segmenten tätig sein. Das ist schon mal, sagen wir, eine wichtige Voraussetzung, um entsprechende Betrugsfälle umsetzen zu können.
Aber wie sind die jetzt ans Geld gekommen? Weil nur den Umsatz aufzublähen, damit verdiene ich ja noch nichts. Ich muss ja irgendwie dann an Geld kommen, ne, an externes Geld.
Ja, die Gewinnerwartungen waren entsprechend hoch und dann gibt es dann Banken, die entsprechend gern Kredite zur Verfügung stellen. Auch eben dann Ratingagenturen bewerten das Geschäftsmodell sehr profitabel. Ja, bis 2 Wochen vor der Insolvenz hatte Wirecard ein Rating von Single A bei den beiden großen Ratingagenturen, was bedeutet sehr, sehr gut. Das ist ein Rating, wie es BMW und Mercedes hat. Also will eigentlich heißen, ja, über eine Insolvenz oder Konkurs braucht man erstmal gar nicht nachzudenken. Aber genau das ist eben das Typische. Ja, es wird eben eine schöne Welt dargestellt, die aber in sich hohl ist.
Jetzt kann man natürlich von außen, ist natürlich sehr komplex, von außen kann ich jetzt ja ketzerisch sagen, ja, aber so eine Ratingagentur, kann die nicht unterscheiden zwischen internen Verbuchungen und wirklich externen Abrechnungen? Oder ist es dann einfach das Geschäftsmodell, dass es so kompliziert ist, dass man genau das nicht kann, weil es eine bewusste Täuschung war?
Ja, die Fragen, die werden sicherlich entsprechend gestellt worden sein. Und das ist ja auch eben typisch für wirtschaftskriminelle Vorgehen, dass das Top-Management eingebunden ist und dann entsprechend auf die Fragen, die gewünschten Antworten liefert und damit entsprechend diese externen Stakeholder täuscht.
Mhm. Und dann wird es sehr gut geratet, wird investiert, werden Aktien verkauft, werden Banken Kredite geben und so weiter und so. Das heißt, es kommt externes Geld rein, das zweige ich ab und dann passiert es halt wie immer, das aufgeblähte, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the times. Und irgendwann mal kracht es dann zusammen.
So ist es, genau. Also im Fall Wirecard war es ja dann so, dass dann plötzlich einige 2 oder 3 Milliarden auf philippinische Konten gelandet sind, die plötzlich sich in Luft aufgelöst haben. Ja, das ist genau dann das, was eben passiert ist. Und gut, ich meine, der Prozess läuft ja nach wie vor. Ja. Mhm. Also ist ja immer noch nicht alles aufgedeckt und ich denke, das wird auch nicht alles aufgedeckt werden, weil ja einer der ganz maßgeblichen Akteure gar nicht hier auffindbar ist.
Und anhand der Bilanzen kann man das nicht dann alles nachvollziehen, es ist zu komplex.
Weil die Wirtschaftsprüfer haben es ja abgenommen als korrekt und richtig. Und somit gibt es keine Möglichkeit, jetzt über die Bilanz zu sagen, dass da hier irgendwie systematischer Schmu betrieben wird.
Jetzt, wenn Sie sagen, Flowtex gab es schon in den 90ern, das eine ist natürlich die Kriminalistik, was ja auch Sie mit Ihrem neuen Studiengang machen, dass man da genauer hinschaut oder auch die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater schult. Das andere ist ja der Gesetzgeber. Könnte aus Ihrer Sicht dann nicht auch der Gesetzgeber irgendwas machen, dass er da die Hürden höher setzt? Oder ist es im Sinne von der freien Marktwirtschaft schwierig, da regulierend einzugreifen?
Ja gut, das denke ich. Jetzt, wenn es um Gesetzgeber geht, da sind die Hände gebunden. Weil ich meine, auch hier können wir ja auch reinschauen. Ne? Auch bei Behörden gibt es etliche Betrugsfälle oder zumindest Vorgänge, wo man auch mit entsprechend Fragezeichen setzen muss. Ich denke ja nur beispielsweise daran, wie bei uns hier Corona-Impfdosen bestellt worden sind. Auch da sieht man, es gibt überall bei großen Organisationen eben immer diese Möglichkeiten, Betrug zu begehen. Und da helfen keine gesetzlichen Vorgaben, keine Einschränkungen, sondern ganz einfach, das ist eigentlich die Aufgabe der Wirtschaftsprüfer, sowas frühzeitig aufzudecken und entsprechende frühzeitig die Kontrollorgane eines Unternehmens einzubinden. Und das wäre eben bei einer Aktiengesellschaft der Aufsichtsrat. Und dann, und das ist letztendlich auch die Pflicht des Aufsichtsrats, hier auf die Vorstände entsprechend einzuwirken.
Jetzt ist natürlich, wenn man das extra komplex macht als Prüfung, das ist natürlich schwierig. Man kann ja nicht jeden Posten kontrollieren. Das ist ja Sinn des Geschäftsmodells, dass man das eben nicht kann. Das haben Sie schon von der KI geredet. Kann da dann die KI helfen, dass die KI so vorsortiert oder sagt, schau dir doch mal das und das an, das ist verdächtig. Wäre das eine Option, um die Menge zu bewältigen?
Ja, absolut. Ich meine, die KI ist ja genau das. Wenn wir darum sprechen, jetzt interne Umsätze werden aufgebläht. Ja, das ist ein typischer Vorgang, den eine KI rechtzeitig erfassen und bewerten kann. Das sind genau in die Richtung geht es. Es geht ja um Kontentransaktionen. Das machen auch Banken schon. Ne? Banken machen sie eben hier aus dem Aspekt der Kreditwürdigkeit. Ja? Wie kreditwürdig ist ein Firmenkunden im Zusammenhang mit dem internen Rating? Und ich kann diese Systeme auch dahin optimieren, um lernen zu lassen, ja, um zu sagen, wie verdächtig sind solche Vorgänge für entsprechenden Unterschleif.
Was hat man jetzt aus der Sache gelernt? Sieht man dann schon was, außer dass man jetzt einen Studiengang Kriminalistik, Wirtschaftskriminalistik macht, aber sieht man jetzt schon was, dass man sagt, okay, was ist die Erkenntnis von diesem Skandal oder auch schon von dem Flowtex, wenn der davor war?
Ja, die Erkenntnis ist eben genau das, dass wir irgendwo, wenn es jetzt um die Wirtschaftsprüfung geht, dass da ein gewisser blinder Fleck oder ein weißer Fleck auf der Landkarte besteht. Und dieser Fleck, der kann tatsächlich eben gefüllt werden mit kriminalistischem Gespür und kriminalistischen Kompetenzen. Ja. Die aber bisher bei den Wirtschaftsprüfern ja gar nicht verlangt werden oder gar nicht vorausgesetzt werden. Ja. Und genau da denke ich, da haben wir eben mit unserem Studiengang die Chance, entsprechende Kompetenzen dann bei Studierenden erwerben zu können, die dann entsprechend nutzbringend für jetzt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und am Ende natürlich auch für die Gesellschaft eingesetzt werden kann.
Das klingt jetzt aber schon so, als wäre für Ihren Studiengang eine primäre Adressatengruppe der Wirtschaftsprüfer.
Die würde ich auch so sehen. Ich möchte es aber jetzt natürlich nicht ausschließen, dass es andere Adressaten geht, aber jetzt sage ich, mit diesem Profil, und ich meine, es ist ja auch so, dass Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, egal ob es jetzt die ganz großen, mittleren und kleinen sind, ständig auf der Suche nach jungen, talentierten Hochschulabsolventen sind, dass sie bei diesen Adressen unsere Absolventen auch gern Resonanz finden werden. Ich spreche immer über den Berufseinstieg. Ich sehe, die weitere berufliche Entwicklung, die geht dann genau zu diesen Akteuren, über die wir vorhin gesprochen haben, beginnt bei der Polizei, über die Justiz, hin zu Aufsichtsbehörden. Und auch das ist nicht zu vergessen, auch wir hatten ja gesprochen über Beratungen, die dann entsprechend mandatiert werden von Behörden zur Aufdeckung solcher Fälle. Auch das würde ich eher als spätere Karrieremöglichkeit sehen, nicht unbedingt als direkten Einstieg. Als direkten Einstieg würde ich jetzt so erwarten, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und große Anwaltskanzleien, nicht zu vergessen. Also dieses Klientel dürfen wir nicht außen vor lassen. Auch bei Anwaltskanzleien ist ja nicht so, dass da nur Juristen arbeiten, also bei den Freshfields und Linklaters dieser Welt, sondern da werden auch mitunter Wirtschaftsprüfungskompetenzen gesucht. Und damit haben wir auch, sind wir wieder bei unserem Profil der Wirtschaftskriminalistik, die da sicherlich entsprechend Gehör finden oder entsprechend positive Resonanz finden werden.
Jetzt reden wir immer über die Wirecard. Gibt es noch andere so medial bekannte Beispiele? Cum&Ex klingelt bei mir dann noch so im Hintergrund. Ist es vergleichbar oder ist es eine andere Baustelle?
Das können Sie auf jeden Fall hier mit reinnehmen, ganz klar. Passt sehr gut rein. Ich würde sogar jetzt noch was eine ganz andere Branche adressieren, nämlich die Kryptobörse FTX oder allgemein Kryptowährungen. Wenn wir uns die Kryptowährungen anschauen, gut, das sagen ja auch alle Gurus, die da hier näher drin sind, dass 95% aller Coins Shitcoins sind. Und wenn man das so will, was ist ein Shitcoin? Das ist eigentlich nichts anderes als Anlagebetrug. Und das ist eigentlich so das nächste große Feld. Ja, also alles, was im Bereich des Anlagebetrugs ist, auch hier ist eben die Wirtschaftskriminalistik, denke ich, ein sehr wichtiges Instrument, um sowas frühzeitig aufzudecken und auch belegen zu können. Ja. Und damit sind wir aber wieder bei den Aufsichtsbehörden und bei den Prüfungsgesellschaften.
Bleiben wir mal bei den Bitcoins. Können Sie ganz kurz sagen, wie die funktionieren und was an denen das Problem ist?
Gut, Bitcoin selbst war ja hier vom dem Erfinderteam um Satoshi Nakamoto war ja genau die Idee, eine Alternative zu zentralen Finanzsystemen zu schaffen, dezentrales Netzwerk, bei denen es möglich ist, Geld zu übersenden, auch wenn sich die Akteure nicht kennen. Und das Vertrauen wird in dieses Netzwerk entsteht eben dadurch, über die Blockchain, über die Nutzung der Blockchain, dass die Transaktionen dort nicht manipulierbar und nicht und korrekt eingegeben werden können, sodass auch im Nachhinein keine weitere Beeinflussung dieser Blockchain möglich ist. Das ist die Idee. Die Blockchain selbst ist ja schon in den 90er Jahren im Bereich der Informatik entwickelt worden. Die Anwendung der Blockchain im Bereich von Geldtransfers, das war dann die Bitcoin als dezentrales Netzwerk. Das ist auch sicher. als Instrument. Die Frage ist dann natürlich nur, all die vielen anderen Kryptowährungen, die sich dann entwickelt haben, klar, viele gehen darauf, den Bitcoin zu verbessern. Ja, das wesentliche Schwäche beim Bitcoin ist die Skalierbarkeit. Also wenn wir beide uns jetzt unsere 10 Bitcoins, die wir haben, hin und her überweisen würden, dann müssen wir sozusagen derzeit eine Stunde warten, bis der andere das bekommt. Und bei 10 Bitcoins bekommen wir dann vielleicht doch etwas feuchte Finger und werden nervös. Da gibt es natürlich jetzt andere Kryptowährungen, da geht es viel schneller, das ist die Skalierbarkeit, die sind da besser geworden. Aber wir haben insgesamt, brauchen wir bloß auf den entsprechenden Websites schauen, über 20.000 Kryptowährungen derzeit und 95% haben eigentlich nur den einen Zweck, entweder der Geldwäsche, indem ich eben Währungen grenzüberschreitend, die irgendwo stark reguliert sind, vornehmen kann auf alternative Art und Weise, ohne dass Aufsichtsbehörden davon Wind bekommen, oder eben schlichtweg Anlagebetrug. Und Anlagebetrug, das war die Kryptobörse FTX, das war, wenn man so will, vom Staat weg darauf ausgerichtet, die entsprechenden Anleger, die an dieser Kryptobörse handeln, über den Tisch zu ziehen.
Aber ich habe da ja nie was in der Hand, wenn ich jetzt Rohstoffe handle oder Währungen oder meinetwegen auch Aktien von der Firma, dann weiß ich zumindest, dass die Firma gibt's. Was die treiben, weiß ich natürlich nicht, aber das ist noch vorstellbar. Aber bei den Kryptowährungen, da habe ich ja gar nichts. Da habe ich zwar die Blockchain, wo ich das nachvollziehen kann, ja, aber ob der nur hohle Luft hin und her überweist, das weiß ich ja eben nicht. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Zusatzfrage, welchen Wert haben Sie, wenn Sie einen Geldschein in die Hand nehmen, eine Banknote, wie sie auch so heißt, und da steht jetzt derzeit drauf 100 Euro. Da haben Sie eben auch nur das Vertrauen, dass der Geldwert 100 Euro auch tatsächlich von einem anderen akzeptiert wird. Mhm. Und es gibt ja auch den schönen Spruch, das Wichtigste am Schein, am Geldschein ist der Schein. Und genau das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Kryptowährungen. Jetzt kann man sagen, hier der Geldschein, das war noch das Zeitalter des Papiers. Und da sind wir jetzt weiter fortgegangen. Wir sind jetzt eben im Bereich der Digitalisierung. Und da kommt die Werthaltigkeit oder das Vertrauen dadurch, dass wir sagen, okay, dieses Netzwerk, dieser Algorithmus ist fälschungssicher. Und das ist Bitcoin, zumindest mit der derzeitigen Technologie. Im Zeitalter der Quantencomputer kann es wieder vielleicht sich komplett anders ausschauen. Und daher vertrauen ist es ja auch so. Ne? Also die internationale Anlegerschaft, viele vertrauen dem Bitcoin, ist auch zu Recht so. Aber was man eben in dem Bitcoin ins Vertrauen reinsetzen kann, das ist bei anderen Kryptonetzwerken eventuell mit Fragezeichen zu versehen.
Wie könnte man dann rangehen aus wirtschaftskriminalistischer Seite? Wie kann man jetzt sagen, ich kann diese Kryptowährung von anderen abgrenzen? Wo sehe ich, die ist vertrauensvoller oder die ist weniger vertrauensvoll? Was könnte da ein Ansatz sein?
Also grundsätzlich muss man auch eines sagen, was ist denn der Zweck einer Kryptowährung? Eben die Erfinderteam für Bitcoin, denen ging es ja nur darum, dass sie sagen, wir wollen ein Zahlungsinstrument schaffen, das fälschungssicher ist, nicht manipulierbar und das seinen Wert behält. Es gibt insgesamt, wird es nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Ja, es gibt keine Inflation in der Hinsicht. Das war ja die damalige Idee. Die damaligen Bitcoin-Gründer haben sich jetzt keine Gedanken gemacht, oder wenn dann nur in zweiter Linie, was ist ein Bitcoin wert in einer konventionellen Währung? Die konventionelle Währung würde bei den Krypto-Fans als Fiat Money bezeichnet, ne, bei den Fiat-Währungen. Das ist eine ganz andere Frage, die auf einem ganz anderen Blatt Papier steht. Und da sind wir jetzt natürlich genau im Bereich dessen, was jetzt aber Kryptowährungen populär geworden sind, weil viele, viele Menschen kaufen Kryptowährungen deshalb, weil sie einen Wertzugewinn in irgendeiner Fiat-Währung erwarten. Und damit haben wir natürlich auch die Tür offen für betrügerische Machenschaften. Also im Sinne, eine Kryptowährung als Wertaufbewahrung zu verstehen, das könnte kritisch sein. Eine Kryptowährung ist aber erstmal entwickelt worden, um sicher und nicht manipulierbar Geldtransaktionen vornehmen zu können.
Aber ich kann es analog zu Aktien ganz normal in meinem Depot erwerben.
Über Kryptobörsen?
Ja, über Kryptobörsen, also, genau. Ja. Ja. Also das heißt, man kann es wie Aktien einfach kaufen und dann ist es morgen so viel wert und übermorgen so viel wert und in 3 Tagen eventuell gar nichts.
Genau, da haben wir immer das Thema, was ist der Wert dieser Kryptowährung in einer Fiat-Währung. Mhm.
Und das verleitet natürlich viele dazu, da rein zu investieren, weil man es als Aktie wahrnimmt. Wenn man es dann mit, man hat einen schönen Kursverlauf, man hat eine Börse, wo man es kaufen kann, ja.
Genau, genau, korrekt, korrekt. Weil da geht es ja genau darum, es wird, der Kryptowährung wird ein Wert zugeschrieben, ein finanzielles Asset. Was ist ein finanzielles Asset? Ein Vermögen, ein werthaltiges Anlageobjekt ist ja eigentlich nur dann gegeben, wenn mit dieser Beteiligung zukünftige Cashflows erzeugt werden. Ganz wichtig, das ist die Definition aus der Betriebswirtschaft heraus. Vor dem Hintergrund ist keine Kryptowährung ein Asset, also zumindest auch nicht Bitcoin auf keinen Fall. Ja, weil Sie können ja mit dem Bitcoin selbst keine zukünftigen Cashflows erzeugen. Ein Asset wäre jetzt zum Beispiel hier, wenn ich rausschaue aus dem Fenster, hier das hübsche Haus hinter der Platzgasse. Weil da weiß ich, das kann ich vermieten, die Wohnungen. Jawohl, da kann ich zukünftige Cashflows erzeugen. Auch Aktien, ja, sind Assets, weil das Unternehmen erzeugt Umsätze, zukünftige Cashflows, die dann am Ende eventuell zu Dividenden führen für den Anteilseigner. Das sind alles Assets. Alles Finanzinstrumente, die nicht von vornherein gar nicht die Möglichkeit haben, zukünftige Cashflows zu erzeugen, sind keine Assets. Und somit immer letztendlich ja, der Werterwartung von zukünftigen Steigerungen ausgesetzt oder ganz einfach spekulative Erwartungen.
Jetzt machen wir mal was Schwieriges. Schauen wir mal in die Zukunft. Gibt es jetzt Sachen, wo Sie erwarten, dass das neue Betätigungsfelder werden? Wo Sie, Kryptowährung ist jetzt noch schon relativ neu, aber wir kommen jetzt immer mehr weg von, ich breche den Banktresor auf und hole das Gold raus. Das war mal. Ja. Jetzt haben wir schon Kryptowährungen, die auf gar keinem Wert basieren. Haben Sie schon Ideen, wie es weitergehen könnte, oder ist es sehr, sehr spekulativ?
Ja, gut, da würde ich so in der Tat sehen, das ist das Feld des Cybercrimes. Also gerade eben all jetzt die Gruppen, die sich bewusst in Firmennetzwerke einhacken, dort vielleicht erstmal liegen bleiben und dann plötzlich sagen, hey, wir sind bei euch drin und wir haben jetzt Zugriff auf eure Daten und das kostet jetzt ein gewisses Lösegeld. Ja, also diese Art von Aktivitäten befürchte ich werden zunehmen. Und zwar ganz einfach deshalb, bisher sind wir da erstmal an der Spitze des Eisbergs, weil klar, auch all diese Hackers, die können sich auf die wenigen großen Unternehmen stürzen, bei denen es sich rentiert. Dort werden wahrscheinlich recht bald die Mauern hochgezogen und wird es immer schwieriger, in die entsprechenden Netzwerke einzudringen. Okay, und dann geht es runter. Jetzt in unseren Mittelstand beispielsweise. Und die sind da, können einfach, weil es da an Kapazitäten fehlt, schlichtweg die Mauern nicht so schnell so hoch aufziehen wie jetzt große Konzerne. Da würde ich sagen, da sehe ich ein ganz großes Betätigungsfeld. Befürchte ich, ja.
Das bringt mich nochmal zu meiner Anschlussfrage. Wir haben jetzt hier den Herrn Steurer von dem neuen Studiengang an der HNU Wirtschaftskriminalistik. Machen Sie dann auch so eine Art Beratung von den Firmen hier in der Region, die sagen, oh, ich habe jetzt Angst, dass ich als nächstes Opfer werde? Ist sowas vorgesehen oder ist so der präventive Charakter noch nicht in dem Studiengang mit verankert?
Gut, wenn es jetzt hier IT-Sicherheit, muss ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt eine Domäne der Fakultät Wirtschaftswissenschaften, aber da stehen sehr gern die Kolleginnen und Kollegen aus der Fakultät Informationsmanagement zur Verfügung. Ja, dort gibt es einige Experten, die sich intensiv mit der IT-Sicherheit auseinandersetzen und die können tatsächlich hier entsprechend beitragen.
Und bei den großen Firmen, wenn man jetzt irgendwie Cum-Ex oder Wirecard, sagen Sie ja, ist es in der Regel ohne die oberen Regierenden kaum möglich, sowas aufzuziehen. Oder kann auch unten ein kleiner Sacharbeiter so weit Unfug treiben und man muss die Firmen schützen? Oder ist es in der Regel immer, dass der Fisch vom Kopf her stinkt?
Ja gut, so war es zumindest in der Vergangenheit, in der Tat. Ich meine, klar, ich sage mal, wenn es intern, ja, wenn jetzt plötzlich, ja, wenn wir sagen, jetzt mal im Neudeutsch gesprochen, wenn der Vorgang bottom-up ist, ja, wenn, das heißt auf jetzt einfacher operativer Ebene dort Betrugsfälle vorkommen, dann ist es ja auch in der Regel ein Fall für die interne Revision und nicht jetzt für die Wirtschaftsprüfer. Da haben wir ja das interne Kontrollsystem. Nur dann wird es gefährlich, wenn sich solche Betrugsfälle ausweiten und dann ins Top-Management gehen. Ich meine jetzt auch hier ein Beispiel, wo es bis jetzt aus meiner Sicht noch nicht vollständig geklärt ist, es eigentlich gegangen ist. Das war der Dieselgate bei Volkswagen. Da würde ich sagen, haben erstmal Ingenieure eine Möglichkeit gefunden, auf betrügerische Art und Weise die Abgasvorschriften, die strengen Abgasvorschriften der USA mit einer Software zu erfüllen, in Anführungszeichen. Und das wurde dann in der Organisation nach oben gespielt und da hat dann auch das Top-Management mitgemacht. Ja. Zumindest einer davon ging ja dann auch ins Gefängnis. Ja, also das sind, da wird es gefährlich. Und da ist jetzt auch die Frage, warum spielt da die, was, wie war die Rolle der internen Revision? Weil an und für sich wäre das ein Fall der internen Revision gewesen, das als erstes aufzudecken und erst in zweiter Linie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Man kann jetzt auch sagen, natürlich, ich habe jetzt gesagt, Prüfung, also für Wirtschaftsprüfer allgemein ist unser Studiengang interessant. So vor dem Kontext, wie Sie es gerade erwähnt haben, ist natürlich auch unser Studiengang interessant für all diejenigen jungen Menschen, die später mal in der internen Revision von großen Unternehmen arbeiten wollen oder eben jetzt neudeutsch im Internal Audit. Ja, auch das sicherlich ein interessantes Betätigungsfeld.
Damit haben wir den Bogen bekommen zu unserem ursprünglichen Thema. Wir haben nämlich hier den Herrn Professor Dr. Elmar Steurer von der HNU. Es wird einen neuen Studiengang Wirtschaftskriminalistik geben an der HNU in Neu-Ulm, einmalig in Deutschland. Also alle die Studenten bitte zuhören, schreibt euch ein. Ab dem 15. Mai kann man sich bewerben. Es gibt keine Beschränkung. Also nicht first come, first serve, sondern jeder wird genommen.
Sofern die
Voraussetzungen.
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind.
Gut, davon kann man natürlich, sollte man generell davon ausgehen. Das klingt natürlich schon nach einer jeden Menge. Was ist Ihre Tätigkeit, außer dass Sie jetzt Leiter sind, werden Sie auch konkret da Seminare und Vorträge halten? Gibt es da schon Themenblöcke oder sind Sie noch nicht so in der ganz konkreten Umsetzung?
Ja, in der Tat, ich werde eben auch Vorlesungen hier entsprechend mit in den Studiengang einbringen. Das sind zwei Schwerpunkte, die ich jetzt schon habe. Das sind nämlich einmal Treasury und Corporate Finance. Diese Schwerpunkte sind auch wählbar für alle Studierenden in der Wirtschaftskriminalistik.
Sehr schön. Also, dann freuen wir uns auf viele neue Wirtschaftskriminalistiker und Wirtschaftskriminalistikerinnen. Dauert dann ein paar Jahre, bis die alle fertig sind, aber sie sind dann unique in Neu-Ulm ausgebildet beim Herrn Professor Dr. Steurer. Vielen Dank, dass Sie in der vergangenen Stunde Zeit für uns gehabt haben.
Ja. Herr Liedorf, auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Gelegenheit dieses Interviews. 3FM.